Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute hier in Andernach. Gott schenkt uns heute die Gelegenheit, darüber sind wir froh. Ich habe mir zu Beginn oder heute Morgen, als ich aufgestanden bin, so gedacht, was ist der Grund, dass wir heute hier zusammengekommen sind? Nun, wir könnten viele Gründe nennen, vielleicht sehen wir wieder mal unsere Gesichter, bekannte Menschen, die wir kennen. Wir freuen uns vielleicht über das Programm, das wir nachher hören werden, und so könnte man das weiterführen. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus Psalm 16. Psalm 16 ab Vers 8. Psalm 16 und Vers 8, und möchte uns anhand dieser Verse unsere Herzen einstimmen für dieses Treffen heute. Psalm 16 ab Vers 8. Wir lesen dort folgende Worte. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist, werde ich nicht straucheln. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher ruhen. Schöne Worte, die uns der Psalmist David hier sagt. Und noch einmal zurück zu der Frage, warum sind wir heute hier? Und ich denke, zu Beginn dieses Treffens können wir sagen, unser größter Gedanke, unser größten Wunsch, den wir heute hier an erster Stelle stellen wollen, ist, dass vor unseren Augen der Herr gerückt wird. Wir sind manchmal als Menschen so geneigt, wir haben unsere Probleme, wir haben unsere Sorgen, unsere Herausforderungen, unsere Nöte, vielleicht unsere Schwierigkeiten im Leben, und wir leben eine Woche, einige Monate, einige Jahre hindurch, und diese Probleme und diese Sorgen stellen sich vor unsere Augen und wir beginnen langsam nicht den Herrn zu sehen, sondern das, was uns belastet, uns bedrückt. Und wir wollen heute in diesem Treffen wieder neu den Herrn vor unsere Augen stellen. Und David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, alle Zeit. Und das ist der Wunsch heute an uns, die wir heute hier sind. Wir wollen nicht auf unsere Nöte sehen, sondern auf den Herrn sehen. Und was ist das Ergebnis, dass David es so getan hat? Mit Sicherheit hat er auch seine Schwierigkeiten gehabt. Aber er hat sich immer wieder den Herrn vor Augen gestellt. Und das Ergebnis war, und wir lesen es hier im Vers 9, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher ruhen. Das Ergebnis war, er hat sich gefreut. Und wenn das Wort uns auffordert, freut euch alle Zeit in dem Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Dann stellen wir uns manchmal die Frage, wie ist das möglich? Möglich ist es dann, wenn wir den Herrn vor Augen haben. Und das wünsche ich uns heute in diesem Gottesdienst, dieses Treffen, das wir haben werden, dass wir den Herrn sehen. Und dass wir neu dazu bewegt werden, nichts und niemanden als den Herrn zu sehen. Das ist mein Wunsch an euch, liebe Geschwister, heute. Und auch die Überschrift dieses Treffens möchte ich es stellen. Wollen wir noch gemeinsam aufstehen und zu Beginn dieses Gottesdienstes beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du der Herr bist, der alle Dinge kennt, der alle Dinge bewirken kann. Du bist der Vater, der uns die Fülle geben kann. Du bist ein reicher Vater, und diesen Vater wollen wir heute zu Beginn des Gottesdienstes vorab stellen. Wir wissen, dass wir von dir reichlich gesegnet werden können, und auch dieses Treffen möchten wir dich herzlich bitten, dass du uns reichlich segnest, dass wir ermutigt werden, dass wir erfreut werden, dass wir dich als den Herrn sehen und dir die Ehre geben. Wenn auch vielleicht Geschwister noch unterwegs sind, bewahr sie. Wir danken, dass du uns bewahrt hast bis hierher, dass dieses Treffen ermöglicht wurde. Bitte segne uns hier und wir wollen dir die Ehre dafür geben. Amen. Wir nehmen bitte Platz.
Ich freue mich sehr, dass uns der Herr wieder die Gelegenheit gegeben hat, zusammen zu sein. Als ich die Aufgabe bekommen habe, ein Wort zu bringen, dann dachte ich so, was kann das Richtige sein? Eigentlich habe ich mich auch für ein Thema bereitet. Aber ich muss zugeben, dass mir die Gedanke nicht losließ. Gibt es ein Wort, welches uns Behinderte trifft? was mich persönlich angeht. Und ich möchte heute von einem Mann sprechen, welcher nicht behindert war, aber trotzdem beschränkt in seinem Tun. Dieser Mann hat ein schweres Hindernis gehabt. Er wollte dem Herrn dienen, er war so eifrig und er wollte diesen Eifer nachgehen. Und er hat ein starkes Hindernis. Und er hat den Herrn angefleht, er hat den Herrn gebeten. Und dreimal sogar. Das war der Apostel Paulus. Und er hat darum dem Herrn das Anliegen gebracht. Und dann hat der Herr ihm zu ihm gesagt, da steht im 2. Korintherbrief, 12. Kapitel, der 9. Vers. Und er hat zu mir gesagt, lass dir ein meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass mich an meine Gnade genügen. Ist das nicht für dich und mich? Lass dir an meine Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dazu muss man kommen. Wir wollen alle stark sein. Wir wollen unsere Schwäche, ich will meine Schwäche nicht zeigen. Das war früher so gewesen und das ist heute noch geblieben. Ich möchte meine Schwäche nicht zeigen. Ich möchte stark sein. Aber ich habe ein Hindernis. Ich habe eine Behinderung. Wenn man das so logisch nimmt, wie kann ich dafür danken? Wie kann ich dem Herrn dafür die Ehre geben? Liebe Geschwister, vielleicht geht es uns auch so. Wir wollen stark sein. Wir wollen mutig sein. Wir wollen dem Nächsten zeigen, was wir können. Aber wir haben ein Hindernis. Das ist unsere Behinderung. Das müssten Jahre vergehen, bis ich zugeben soll oder zugeben konnte, dass es Gottes Wille ist. Gott hat mit mir einen besonderen Plan, besondere Absicht. Und wo wäre ich heute, wenn nicht seine Wege, wenn nicht seine Absichten? Ja, das ist nicht einfach. Aber Christus sagt, lass dir an meine Gnade genügen. Er hat genug Gnade für dich und für mich. An seiner Fülle oder von seiner Fülle bin ich abhängig. Und der Apostel Paulus, der schreibt weiter, so will ich mich rühmen und froh sein an seiner Gnade. Liebe Geschwister, trifft es uns nicht auch, dass Gott es zugelassen hat, dass wir beschränkt sind in unserem Tun, und in unserem Leben. Gott will sich gerade durch dich sich verherrlichen. Gott schenkt für dich genug Gnade, damit du seine Größe erlebst, damit du seine Herrlichkeit siehst, wie er bei dir ist, wie er dir beisteht. Lass dich an meine Gnade genügen. Er hat genug Gnade für dich persönlich. Er hat besondere Absichten mit dir. Menschlich ist das nicht zu verstehen. Menschlich ist das nicht zu begreifen. Aber gerade durch deine Schwäche, durch meine Begrenztheit, will er sich verherrlichen. Bist du damit einverstanden? Kannst du in dem Herrn froh sein, damit die anderen es erleben, dass du etwas Besonderes hast. Du hast den Christus, du hast den Schöpfer erkannt, du hast die Quelle des Lebens. Und das ist wichtig. Das hat ein ewiges Wert. Liebe Geschwister, wollen wir uns vergessen? Ich möchte mich vergessen, damit Christus in mir wirken kann. Ja, ich habe Schwachheit. Ja, ich bin nicht vollkommen. Aber ich kann glücklich, du kannst glücklich sein, dass du Christus hast und dass er deine Schwäche kennt. Er sieht dich, was du wirklich bist. Liebe Anwesende, ich habe mir die Gedanken gemacht, wie es den Christen geht, wie es den Gesunden geht, welche nicht beschränkt sind in ihrem Tun. Und dann kam ich zu solchen Gedanken, liebe Geschwister, dass sie haben schwerer als ich und du. Sie haben es nicht einfacher als ich und du, weil sie haben mehr Verantwortung für das, was sie haben, was ihnen Gott anvertraut. Und deswegen können wir sind davon verschont. Ich bin davon verschont. Von vielen bin ich verschont, liebe Geschwister. Gott sorgt für mich. Gott sorgt für dich. Sonst wärst du nicht hier. Sonst würdest du das Wort Gottes nicht hören. Selig bist du, Herz, welches du den Christus erkannt hast. Selig bist du, wo du dich Christus hingibst und ihn anvertraust. Auch deine Schwachheit, gerade in deiner Schwachheit will der Herr sich verherrlichen. Wie groß ist er? Wie groß sind seine Absichten mit jedem von uns? Wir wollen niemals sagen, ich kann was, sondern meine Schwachheit sehen, meine Schwachheit zugeben, meine Unvollkommenheit zugeben, damit die Gnade in mir und in dir wirken kann. Dem Herrn sei Ehre, dass er gerade uns, die wir beschränkt sind im Tun und im Leben, erwählt hat, zu sich gezogen hat und zu seinem Eigentum gemacht hat. Ihm sei Ehre für das, was ich heute nicht begreife, für das, was ich heute nicht verstehe. Denn er gibt Gnade genug. Wollen wir ihm dafür danken? Und wollen uns immer wieder seine Gnade anbefehlen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet.
Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich auch ganz herzlich, dass auch ich darf euch begrüßen, auch in unserem Bethaus. Erstes Mal so ein Treffen bei uns in der Gemeinde. Natürlich war es mir auch etwas neu in manchen Dingen, wofür man sorgen muss. Sonst meistens fährt man irgendwo hin, da ist alles dafür gesorgt. Ja, und jetzt ist der Tag gekommen, dass wir euch hier begrüßen dürfen und es freut mich, dass ihr bei uns zu Gast seid. Ja, seid herzlich willkommen und fühlt euch wie zu Hause. Ja, wenn wir den Brief bekommen haben und der Leitvers auch für dieses Treffen war uns auch niedergeschrieben dort aus dem Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Eigentlich geht es auch um die Kraft des Gebetslebens unseres, ja. Und ich wollte uns einfach auch mit zwei Versen uns das unterstreichen, die uns auch Apostel Paulus in Philippa schreibt, Kapitel 4, Vers 6 und 7. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Ich denke, ein jeder wird bestimmt etwas haben, auch in seinem Leben, worauf er sich freuen kann und auch berufen auf das Gebet, das der Herr erhört hat und Gnade geschenkt hat. Und deswegen wollen wir auch heute einiges auch aus dem Programm noch hören. Ich wollte vorab noch mal sagen, dass wenn jemand etwas mitgebracht hat, wir werden nachhinein noch Gelegenheit geben. Zeit haben wir noch für das Programm, es ist nicht so viel. Also seid so frei, dass wir auch euren Beitrag mithören können. Ja, als erstes hören wir jetzt noch das Gedicht wahrscheinlich von der Schwester Vera Penner, ja? Ja, und Danach von Bruder David Buss einen Beitrag.
Beten ist der Seele am Atem, immer neu zu jeder Stund. Dadurch schenkt Gott seinen Segen, wenn wir gläubig zu ihm flehen. Wacht und betet, sagte Jesus zu den Jüngern, die voll Schlaf könnten eine Stund nicht wachen, so der Teufel sie geplagt. Beten tut auch eure Pflichten in der Arbeit und im Dienst. Durch Gebet flieht der Teufel, durch Gebet wird uns der Sieg. In dem Kämmerlein knie nieder, lege alles vor den Herrn. Er schenkt deine Seele Frieden und das Herz von Neuem brennt. Für den Dienst in der Gemeinde, für die Jugend und den Chor, für den Brüdern auf der Kanzel, ja, für alle bet zu Gott. Und wenn einst die Lippen schweigen, deine Seele aufwärts schwebt und der Heiland dir dann schenket, was du batest im Gebet. Und mit Freuden wirst du loben, denn der dich vom Tod erkauft, als da an dem Fluchholz hang er einstens da auf Golgatha. Amen.
Ja, liebe Geschwister, ich habe heute keinen Beitrag in dem Sinne mitgebracht. Ich habe mir aber dennoch Gedanken gemacht und wollte ein paar Gedanken zum Gebet äußern, die mir in der vergangenen Zeit wichtig geworden ist. Wenn wir das Thema Gebet betrachten oder darüber nachdenken, dann ist es oft so, wir beten um eine Sache, Gott erhört uns und dann sind wir froh und dankbar. Aber wie ist unsere Reaktion tatsächlich? Werden wir, wenn wir ein erhörtes Gebet nehmen, werden wir übermütig? Wir denken vielleicht, wir haben ein Wunder erlebt, Gott hat unser Gebet erhört, unser Flehen, und wir bilden uns vielleicht ein oder haben den Gedanken, so muss es immer gehen. Es muss immer so sein, dass Gott auf unsere Gebete antwortet, wie wir uns das vorstellen. Aber wie ist es, wie ist unsere Reaktion, wenn das Gebet anders erhört wird? Wenn wir um etwas beten, wir stellen uns etwas vor und wünschen uns etwas sehr, aber das Gebet wird anders erhört. Wie ist dann unsere Reaktion? Sind wir mürrisch oder können wir auch in diesem etwas anders erhörten Gebet doch etwas finden, wofür wir danken können? Ich habe verschiedene Situationen in den vergangenen Monaten auch erlebt, wo ich im Nachhinein einfach ganz besonders dankbar sein kann, wo Gott Gebete erhört hat, die etwas anders war, wo die Gebetserhörung anders war, als ich sie mir vorgestellt habe, als ich es mir gewünscht habe. Aber wenn ich darüber nachdenke, so bringt es mich nicht dazu, dass ich sage, Gott hat dieses Gebet zwar anders erhört, aber ich bin sehr dankbar und werde jetzt vielleicht, ja, lehne mich entspannt zurück und ja, lasse vielleicht meine Beziehung zu Gott schleifen, sondern es hat mich dazu bewogen, dass ich wirklich doch, wie Petrus damals nach dem Fischzug, zu Jesu Füßen niederfalle und eher sage, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Mir ist in der vergangenen Zeit einfach bewusst geworden, dass auch wenn Gott meine Gebete erhört, egal in welcher Richtung, ich habe eigentlich keinen Anspruch darauf, dass Gott überhaupt mich hört, mir zuhört und auf meine Bedürfnisse achtet. Ja, lasst uns das einfach mitnehmen, wenn wir das nächste Mal über das Gebet nachdenken oder unser Anliegen vor Gott bringen.
Jetzt hören wir Bruder Waldemar Scheimann ein Gedicht und ein Lied.
Я хочу передать привет от автора стиха, стихотворение, которое я прочитаю, это Таисия Строкач. Она проживает в Америке, город Такома. И прочитаю этот стих. «В молитве обращаюсь к Богу, когда душа моя болит. Укажет Бог всегда дорогу, и от беды Он защитит. Он мои раны перевяжет, мою Он душу исцелит. То, что порвалось, крепко свяжет. Бог знает, как душа болит. Бывают в жизни испытания, их очень трудно пережить, и кажется, что основание все по периметру трещит. В слезах молю, мой Бог поможет, молитвы слышит наш Господь, и каждый верующий сможет все с Богом в жизни превозмочь. Какое бы ни было бы горе, какая бы ни пришла беда, пред Богом расступилось море, утихла буря и гроза. Господь Создатель всей вселенной, а мы творение Его, и душу Он создал нетленной, все от Него и все Его. Бог победил смерть на Голгофе, Он кровью все грехи омыл, а мы приносим только крохи и не всегда благодарим. В молитве обратитесь к Богу, чтоб в духе Он вас укрепил, увидеть в небо, чтоб дорогу, молиться Господи, дай сил. И Церкви Божией дай молитвы, Ты поднимай своих детей, чтоб одержать победу в битве, им благодать Твою излей. И мы споем с моей женой песню.
Я колени склоню, и услышит Всевышний благодарность мою и печали мои. Я колени склоню, и душой я услышу тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и душой я услышу тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и раскроется небо, дивный Господа край, где не гаснет заря, и согреется сердце живительным светом, и исполнится сил новой верой горя, и согреется сердце живительным светом, и исполнится сил новой верой горя. Я колени склоню и увижу так ясно заблуждения свои и ошибки в пути. Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье, нес меня на руках и без меры светом в ненастье нес меня на руках и без меры простил. Я колени склоню перед Богом Всевышним, свое сердце, когда принесу к алтарю, тихий голос креста над собой я услышу, я колени склоню, я колени склоню, тихий голос креста над собой я услышу, я колени склоню, я колени склоню.
Слава Господу.
Ja, liebe Geschwister, wenn wir vom Gebet sprechen, ist mir so eingefallen, wir kommen zum Gott und im Gebet und flehen, wenn es wirklich wir große Schwierigkeiten haben, nicht wahr? Dann suchen wir Gott und sind so froh und dankbar, wenn der Herr die Gebete erhört hat. Aber da stellt sich die Frage, wie ist es, wenn es eine einfache Sachen sind? Kommen wir damit auch zum Herrn und bitten ihn darum? Oder verlassen wir auf unseren Verstand, auf unsere Kraft? Und ich musste sehr oft auch mich selbst prüfen in dieser Sache, wenn gerade wir mit der Gruppe zusammen sind und dann kommt ein Zeugnis von einem Bruder oder Schwester, wo das Gebet erhört wurde. Wo mich persönlich, mir als gesunder Mensch, ich das für selbstverständlich nehme. Aber ihr, liebe Geschwister, die mit Einschränkung lebt, ein großes Wunder ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur in unseren schweren, großen Sachen zum Herrn kommen, sondern auch in kleinen Dingen. So wie wir gelesen haben, weise Herr mir deinen Weg, dass ich wandle in deine Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Möge der Herr uns in diesem Kraft und auch Freude schenken, dass wir in allen unseren Anliegen zu unserem Vater kommen. Er hört Gebete und er ist bereit, auch in kleinen Dingen und zu helfen. Der Herr segne uns dabei. Wir hören jetzt noch einen Beitrag vom Bruder Vasil, das kommt wieder in Russisch. Bitte schön, Brat Vasili.
Мир вам, братья и сестры, рад быть здесь, что Бог устроил, что мы могли собраться. Слава Богу. Я сегодня ехал, и один брат с мамой ехали сюда, и они вернулись назад, так как поезд, не было поезда, и им пришлось возвратиться назад. И жалко, когда ты настроился на общение и хочешь побыть, и не получилось. Но мы должны быть благодарны за все обстоятельства, которые нам случаются в жизни, и благодарить Бога. И знаете, вот когда мы в молитве, я так вот мысль не только, да, это тоже важно, написано, просите, и будет вам, да, стучите и творят. А вот ну, мы больше даже в молитве, думаю, так нас исходит из уст, Господи, пошли или дай. А вот если бы молитва так поблагодарить, прославить Бога, Его качество в молитве перечислить, да, и поблагодарить за то, что я сейчас имею. Вот это может быть в молитве меньше, да, чтобы славословить Бога в молитвах. И врагу это очень не нравится, знаете, когда мы прославляем нашего Бога, будучи в таком состоянии болезненном и не ропчем, не довольствуем, не как-то, а благодарим. И Господь обязательно нам выходит на помощь. Я, когда ехал, размышлял, думаю, что вот, ну, сказать, и знаете, вот, мне на память пришли тексты Может, уже упоминали эти тексты. Должно всегда молиться и не унывать. Это слова Иисуса Христа. Должно всегда молиться и не унывать. Братья и сестры, молитва, она нас сопровождает. Кто-то сказал, что молитва – это дыхание души. Да, это как мы, если перестанем дышать, да, мы перестанем жить. Ну, как бы дыхание, если остановится. И также и молитвенная жизнь, если у нас остановится, мы тоже это плохо. Поэтому нужно всегда молиться. И мы молимся и за и в дорогу, и за пищу, и на сон, и утром, на день, чтобы Бог благословил, и на работу. И это очень хорошо. И знаете, иногда думаешь, ну, сколько Богу уже выслушивать нас, сколько к Нему вот молитв идет. Вот сейчас война, там кто-то просит, чтобы остановилась эта война, кто-то еще что-то. И Богу сколько всех выслушивать, да? Но написано, ухо Его не отяжелело, чтобы слышать. Ухо Его не отяжелело. И Богу приятно, когда дети к Нему взывают. Можно было бы так, ну, помолился, да, там, не знаю, одной молитвой на месяц или на полгода. Но так же нет, да, нет. Надо каждый день и каждый день, даже написано, непрестанно молитесь, непрестанно молитесь. Вот, и когда у нас какие-то переживания, вот, встань на колени, как есть такой псалом, и начни молиться, да, когда какая-то тревога, встань на колени. Бывает даже тяжело в таком состоянии молиться, но ты все равно встань на колени. Может, просто встань на колени и молчи. Вот просто встань, ну, я имею в виду, кто может встать на колени, или просто вот, а потом слова пойдут, потом что-то Бог тебе скажет, утешение пошлет. Оно когда, знаете, когда молишься и со слезами, и плачешь, и потом какая-то такая тихая мысль. Вот молишься, молишься, а потом такая в разуме такая тихая мысль. «Я люблю тебя, я благословлю тебя». И потом думаешь, ну, а что это такое, да? Вот. И потом ты этим словом утешаешься, да, что Бог вот поддерживает, Бог утешает нас. И, братья и сестры, как важно всегда молиться, должно всегда молиться, не унывать. И есть еще в Псалме 114-м «Радуюсь, что ты услышал голос мой, моление мое». «Радуюсь, что ты услышал голос мой, моление мое». Братья и сестры, когда отвечает Бог на наши молитвы, нас радость посещает. Бог ответил, Бог, ну, мы дождались, или и радость посещает. Этот псалмопевец говорит, радуюсь, что ты услышал голос мой, моление мое. Когда мы в тяжелой ситуации, хочется, чтобы Бог скорее ответил, да, или как-то, знаете, я, ну, свежую такую расскажу, я недавно болел очень сильно. У меня по-немецки Штайнирен. Как, да, в почках камни. У меня такое первый раз случилось, я не сталкивался с этим. У меня там были планы поехать с одним братом, тоже с инвалидом. И такое собрание, пришел радостный, так как-то на собрании побыл, пришел, помолился, ну, в квартире, а потом, думаю, сейчас покушаю, и присел на диван, и начало мне болеть. Думаю, может, я присел не так, что-то, а потом оно сильнее начало болеть, потом я прилег, потом перестало. А потом 3 часа ночи очень-очень сильно, сильные боли. Очень сильные боли. И я не знал, что это. И знаете, вот ты молишься, просишь, Господи, вот помоги. И как никогда нуждаешься, да, в молитве, чтобы эти боли как-то прошли. Они очень сильные. Очень тяжело пережить это. И потом скорая помощь забрала. Знаете, меня этот в скорой помощи утешил. Ну, я думаю, Бог так через него утешил. Я лежу, а он этот, он на русском, по-русски разговаривал и говорит, показывает вверх и говорит: «Он тебе помог, он тебе помог». И, или что он тебе поможет, как-то так я понял. Ну и действительно Бог помог. Да, были эти переживания, были эти боли, пришлось потерпеть. И знаете, когда вот болит тебе, и вот ты стонешь, и знаете, такая молитва, даже не знаешь, как ее назвать, вот, может, она просто «Господи», одно слово «Господи», или два слова «Господи, болит». «Господи, сильно болит, помоги, Господи». И тебе и тяжело молиться, и ты, не, и ты хочешь, чтобы как-то это ушло. Потом мысленно: «Ну, Господи, тебе же, ну что тебе стоит этот камушек там, ну, сделать как-то его, размельчить на муку, не знаю, чтобы он там... Тебе же ничего не стоит. Неужели ты хочешь так смотреть, что твое дитя так страдает, да? Неужели, ну... Хотя и мы читаем, что страдания, ну, нам нужны, и эти страдания мы, нас они закаляют и укрепляют. От скорби происходит терпение, да, мы читаем. И знаете, когда вот утихает эта боль, и ты, тогда уже другая молитва: «Господи, благодарю, благодарю, мне уже легче, мне уже не болит». И потом ты в таком напряжении: «Хоть бы я опять сейчас не заболел, хоть бы опять сейчас не были эти боли». Очень тяжело их пережить, братья и сестры. Вот, а молитва, да, вот как хорошо, что мы можем, у нас есть к кому обратиться, как хорошо, что у нас есть Господь. Мне нравится это слово, которое в книге Иова записано. Помните, один из друзей Иова говорит: «Взывай, если есть отвечающий тебе, и верь. Взывай, если есть отвечающий тебе». Вот слава Богу, что у нас есть, есть Тот, которому мы можем взывать, и Он нам отвечает. Братья и сестры, можно было много рассказывать, как Бог отвечал на молитвы. Вот как-то в Украине я тоже был, вот, болел очень сильно зуб. У меня денег не было, и я зашел в комнату. В молитвенном доме там была такая кухонка. Я говорю: «Господи, у меня денег нету лечить зубы. Помоги как-то, чтобы он перестал». Ну, это такая милость, знаете. Я молюсь, и вижу, зуб утихает, утихает, и он перестал. Слава Богу, что Бог, он... Знаете, я еще хотел прочитать за Иовиса. Мне нравится это место. Иовис тоже, вот он, у него была молитва к Богу. «Иовис был знаменитее своих братьев, мать дала ему имя Иовис, сказав: „Я родила его с болезнью“». Я так прочитал, мне было интересно, почему мать дала ему такое имя. Ну и как бы значение слова «Иовис» – это иссохший, боль, печаль. Вот это как бы значение этого имени – боль, печаль. И он возвал к Богу. И вот такие у него слова были. «Иовис, и возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал“». И Бог не спасал ему, чего он просил. Братья и сестры, вот такие хорошие слова, да, как вот он... Иовис попросил, да, чтобы рука твоя была со мной, чтобы была рука в помощь, чтобы он, эта рука Божья поддерживала нас. Я думаю, мы видим руку в каждом дне, Божью поддержку, и чтобы она нас охраняла от зла, от греха, и чтобы мы не горевали, да, чтобы мы радовались, чтобы мы были радостны, потому что враг хочет как-то нас, чтобы мы унывали, чтобы мы как-то вот такое на состояние были. А Господь хочет, чтобы мы радовались. «Радуюсь, что ты услышал голос мой, моление мое». И я хочу еще стих, если я уже его не раз рассказывал, может, извините, кто уже слушал, кто еще, может, не знает. Ну, просто он как бы на тему о молитве. «Взывай, если есть отвечающий, И верь, Он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, Он чуток к сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у изъязвленных ног, и Он, преступление снимающий, простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть понимающий, поймет Он и слово, и мысль, пав духом, так есть ободряющий и дух направляющий ввысь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух. Он есть, как и был, ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог – это Бог воскрешающий, будь верен, и с Ним оживешь. Ты плачешь, так есть утешающий, любви Его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, молись и верь, Он поможет тебе, молись, есть молитва внимающий, Он чуток к сердечной мольбе. Аминь.
Bruder Nico hat auch einen Beitrag für uns, dann wollen wir ihn jetzt hören.
In unserem Thema geht es um das Gebet oder um die Gabe des Gebets. Aber heute überlegt, dass Gott uns viel mehr gibt, als wir überhaupt beten. Wenn Gott nur das geben würde, wo wir beten, liebe arme Menschen, dann wir könnten gar nicht überleben. Gott gibt uns viel, viel mehr, als wir bitten oder erdenken können. Aber wenn Gott uns gäbe wieder alles, was wir wünschen, wir würden auch arme Menschen, ich würde nicht klarkommen. Gott gibt uns nicht alles, was wir wünschen, aber Gott gibt alles, was wir brauchen. Wenn wir ein Problem haben, eine Not, ein Leiden, eine Krankheit, dann beten wir, ja, damit Gott das Problem wegnimmt. Aber wozu schickt Gott die Probleme? Wir beten schon, Gott gibt mir ein Problem. Wir beten schon, Gott gibt mir eine Krankheit. Gott gibt mir eine Behinderung. Keine beten. Aber wo bekommen wir die Krankheit? Wir beten wahrscheinlich nie, Gott, gib mir eine Krankheit. Aber wir werden krank. Wir werden nie, Gott, gib mir eine Not. Aber wir haben viele Nöte. Warum das dann? Gott gibt uns die Nöte, was wir die brauchen. Damit wir die Nöte nicht zu Gott kommen. Jetzt eine kurze Gebetserhöhung. Vor einer Woche, letzten Samstag, wir hatten eine Bruderversammlung mit dem Vorstand der Gruppe hier in Andena bei Bruder Victor zu Hause. Und ja, meine Überlegung war, mit der Bahn zu kommen. Ich wollte einige meiner Kinder mit dem Auto zu unseren Eltern, zu den Schwiegereltern bringen, nach Dienstladen und von Dienstladen nach Andena gibt es eine Direktverbindung. Ja, wir fuhren mit dem Auto los. Ich habe keine Strecke. Ich kenne die Strecke und wir fahren. А в einer Stalle ist die Straße komplett gesperrt. Die musste eine große Umleitung nehmen. Und es war stockendes Verkehr. Ich gucke und sie macht Navi an, damit die besser klarkommen. Ich gucke, wir kommen nicht klar. Laut Navi fährt der Zug. Laut Plan fährt der Zug um 12:21 Uhr. Und laut Navi, wir kommen zu dem Zeitpunkt am Bahnhof an. Also, wir schaffen das nicht. Und da habe ich gebetet. Ja, wir wollen, ich habe laut gebetet, ich habe innerlich gebetet, aber wir fuhren zum Bahnhof. Wir kamen am Bahnhof an und mein Sohn, der brachte mich auf den Bahnsteig und dann gucke ich, da steht, der Zug hatte Verspätung. Das war für mich eine Gewissheit. Ich konnte mit dem Zug weiterkommen. Ja. Und so, man kann immer wieder beten. Beten ist ein Privileg. Wir können morgens beten, abends beten. Aber mir persönlich ist es sehr wichtig, in Gedanken zu beten. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir etwas tun, wir können immer wieder beten. Wir als Menschen mit Behinderungen, wir haben viele Einschränkungen. Wir können vieles nicht tun, aber wir haben keine Einschränkungen im Gebet. Deswegen lasst uns die Zeit und die Gelegenheit nutzen und immer wieder zu Gott beten und Gott danken, dass wir überhaupt beten dürfen.
Ja, ein wichtiger Gedanke, das Gebet ist ein Privileg, wie Bruder Nico gesagt hat. Ja. Das ist etwas Besonderes in unserem Leben, dass wir beten dürfen. Ein kurzes Zeugnis wollte ich auch weitergeben, was das Gebet bewirkt. Wir haben einen Nachbar, der jetzt in der Ewigkeit schon ist, der war krebskrank, hatte vorher schon eine Seite von der Lunge Tuberkulose gehabt, das andere Seite war schon Krebs, war auch gar nicht so sehr alt gewesen, also jetzt ist er mit 65 Jahren heimgegangen und war ungläubig das Leben lang, eigentlich von Gott wusste er so praktisch fast nichts, ja. Einzigste, was er erzählt hat, dass seine Oma gläubig war und gebetet hatte. Und somit war es so, dass ich halt mit dem auch früher schon öfters über Glauben gesprochen habe, aber ich stoße einfach an die taube Ohren. Ja. Also man bräuchte eigentlich Gott nicht. Und so kam es, wie es kommt, ja, dass er krebskrank wurde und immer schwächer und schwächer war. Und somit habe ich gedacht, so jetzt ist die Zeit, nochmals mit ihm ernst zu sprechen. War im Krankenhaus, habe ich das erfahren, bin hingefahren. Es ging ihm soweit schon etwas besser und ich sprach mit ihm und habe dann auch mit ihm nochmal gebetet, ich nur alleine. Und eigentlich sollte er nächsten Tag nach Hause kommen. Und nächsten Tag bekomme ich Nachricht, dass er ganz schlimm dran ist und er versteht nichts mehr und wahrscheinlich kommt er aus dem Krankenhaus nicht mehr raus. Das war mir so ein Stich wie ins Herz, ja, das kann doch nicht sein. Ich habe noch nicht alles gesagt. Ich habe ihn noch nicht aufgefordert, dass auch er beten sollte, ihm zu fragen, wie er das sieht. Und ich hatte einfach keine Ruhe gehabt und ich hatte auf der Arbeit, konnte mich schlecht konzentrieren, aber im Gebet die ganze Zeit, Herr, erhalte ihn noch, schenk ihm noch, verlängere ihm noch das Leben, schenk ihm noch diese Gnadenzeit, dass er mich noch mehr sagen kann, dass er beten könnte. Und immer den ganzen Tag durch. Ich habe geschaut, seine Frau war dann im Krankenhaus, als ich nach Hause kam. Ich hatte einfach nicht getraut, ins Krankenhaus zu fahren. Ich betete immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und nächsten Tag habe ich dann angefragt, wie es ihm ist. Habe ich die Antwort bekommen, scheint etwas besser zu sein. Ich war so froh, so dankbar. Also es gibt doch noch eine Chance, dass er doch noch, vielleicht noch im klaren Verstand ist, dass er noch mal zuhören kann. Und gerade dann diesen Tag von der Arbeit bin ich direkt losgefahren ins Krankenhaus, komme rein ins Zimmer und er sieht mich. Oh, Viktor Prejachal, Viktor ist gekommen. Mit der Hand, so fröhlich. Und ja, sagte ich, ich bin auch froh darüber, dass du noch jetzt wieder verstehen kannst und ich mit dir sprechen kann. Ja, und dann sagt er so in Russisch, Viktor, это, наверное, твоими молитвами. Viktor, das sind wahrscheinlich nach deinen Gebeten. Ich sagte, ja, ganz bestimmt, Gott schenkte dir noch diese Gnade. Und ich habe ihm erzählt, dass ich wirklich so traurig war und viel gebetet habe für ihn, gerade in dieser Zeit. Und und so ging es auch weiter. Ich wollte nur halt das erzählen, dass Gott ihm diese Leben verlängert hat, ja. Und Gott sei Dank, ich hatte mit ihm noch viel gesprochen, Möglichkeit gehabt. Er kam noch nach Hause und er hat sich auch bekehrt vor seinem Tod und ist in die Ewigkeit als Kind Gottes gegangen. Sicherlich, es war so ein kindlicher Glaube, aber ich war so überzeugt. Und das letzte Gebet war es bei ihm gewesen. Дорогой Господь, мой Спаситель. Mein Gott und Herr, mein Erretter. Ja, und das war für mich so ein Trost. Er ist gerettet. Und 3 Tage später ist er heimgegangen. Und somit ist es, wir merken, dass Gott hört Gebete. Und Gott kann auch Leben noch etwas verlängern, um nochmals eine Chance zu geben, zu Gott zu wenden, um sich zu bekehren. Deswegen, es lohnt sich immer zu beten, aber auch danken. Ich bin so froh und dankbar dafür, dass diese Seele diese Schächersgnade gefunden hat und zum Herrn gegangen ist. Liebe Geschwister, also wer noch jetzt noch einen Beitrag hat, wir hören jetzt noch ein Gedicht von Schwester Lydia Pals, ja, und danach gibt es noch eine Möglichkeit, wer noch etwas hat.
Ich habe auch in Russisch. Поздно длилось то собрание, хоть темнело уж давно, кончить не было желания, очень было хорошо. Все же надо было кончить. Милости как не лились, и молитвою закончив, дети Божьи разошлись. Брату из села другого нужно далеко идти, и опасною дорогой, темный мост там впереди. Ночью там ходить опасно, страшно, жутко одному, так как грабили там часто, убивали на мосту. В темноте к мосту подходит брат наш в жуткой тишине. Вдруг он замер. На дороге человек стоит во тьме. Что же смог он сделать? Что же смог он в том мгновенье сделать? Ждала смерть его. Опустившись на колени, он молился горячо. У Христа просил защиту. В руки Господа свою жизнь отдав, он встал с молитвы. Видит пусто на мосту. Сердце радостно забилось. Бог молитву услыхал. Вера брата укрепилась. Бог его сопровождал. Без помех, дойдя до дому, он сказал жене своей: «Слава Господу живому, что меня он сохранил». Не успел рассказ окончить, как в окно раздался стук. У окна стоял разбойник, телом всем к стеклу прильнув. Мысль мелькнула тут в тревоге. Не открыть, взломает дверь. Сохранил Господь в дороге, сохранит он и теперь. Дверь открыл, вошел убийца, нож в руке его блестел. У двери остановился, тут же брату говорит: «Кто с тобой шел в дороге? Я прошу, скажи скорей, где молился ты в тревоге?» И до этих вот дверей шел один. «Нет, шло вас двое, видел я вас хорошо, но не видел никого я, кто б со мною рядом шел. Неужели ты не видел, кто тебя сопровождал, кто крылом своим великим от меня тебя скрывал? Я тебя там, поджидая на мосту, стоял во тьме, и убить хотел тебя я, все твое забрать к себе. Но призвал ты имя Бога, и услышал он тебя. Ангела послал большого для защиты от меня. Шел я издали за вами, вел тебя он до дверей и исчез. А я, как видишь, поспешил сюда скорей. Я виновен перед Богом, что тебя хотел убить, что я грабил по дорогам, только злое я творил. Но прошу я, научи ты Богу вашему служить, возносить, как ты, молитвы, и трудом своим мне жить». Тут склонились все в молитве, прославляя в ней Творца. Все, что было пережито, принесли к ногам Христа. Так он к Богу обратился и с тех пор служил ему. Проповедовал он слово, приводил людей к Христу. Будем помнить, дети Божьи, что Господь – хранитель наш. С нами Он всегда готов защитить в час трудный нас. Научиться бы нам помнить здесь об этом всякий час. Обещание Он исполнит, не оставит, не покинет слабых нас. Научиться бы молиться нам молитвою живой, научиться не страшиться, ведь Он с нами, Бог благой. Аминь.
Ja, ich wollte hier ein paar Worte sagen. Seit 95 kenne ich Waldemar Scheiermann und Nico ein bisschen später, aber wohin will ich damit? Die Arbeit, die unter Behinderte gemacht wird hier in Deutschland, die hat auch gewisse Verbreitung gehabt. Auch in Ukraine, auch in Weißrussland und in Kasachstan auch, ja. In Kasachstan kenne ich weniger, aber das hat mich so gefreut, besonders dieses Jahr im September war ich in Kasachstan, im Gebiet Aktübinsk, und da waren wir in so einer Stadt Ramtau und auf die Versammlung, kleine Versammlung ist da. Und auf die Versammlung war eine Frau, behinderte Frau. Und die war so strahlend, so froh. Und die hat auch gebetet. Und dann habe ich gesagt, in Deutschland gibt es so eine Gruppe Behinderte, die kommen zusammen, die beten. Und diese Arbeit ist auch gewachsen in diesen Jahren. Wir freuen uns darüber, ja, dass so viele zusammen immer kommen. Und nicht nur hier, sondern auch in anderen Stellen, ja. Und das ist auch eine Frucht, das ist auch eine Frucht des Gebets und Wirken Gottes. Denn durch diese Arbeit kann man viele Leute auch erreichen. Und diese Frau, die ist ja durch einen Unfall auf einer Arbeitsstelle, ist die jetzt, ich weiß nicht, irgendwas mit Wirbelsäule ist kaputt und die sitzt im Rollstuhl und das hat auch, die Beine sind so krumm geworden und irgendwas, ich weiß, kenne ich nicht diese Krankheit, aber und die sagt, ich wohne in so eine kleine Wohnung, wo praktisch keine so gut eingerichtete für Behinderte und die hat auch eine Tochter, ja. Und man denkt, wir sind froh, wir sind zusammen und Gott durch uns bewirkt auch einiges. Und ich habe nicht direkt Verbindung zur kasachischen Gruppe der Behinderte, aber ich denke, wenn du die Koordinate oder Kontakte hast, kannst vielleicht mitteilen, dass die auch sich dann fühlt zu dieser große Familie, sagen wir, in ganzer Welt, wo die kann auch die Freude haben, dass die nicht alleine ist, wo Anfechtungen kommen, schwere Zeiten, dann kann sie sich an Gott wenden, die kann auch sich an Geschwister wenden, die auch ja in schweren Zeiten zusammen irgendwie durchkommen, ja. Ich kenne auch Gerhard schon seit 1973. Ja, ungefähr. Da haben wir uns getroffen. Wir wohnten in einem Gebiet in Aktübinsk. Und ja, wenn ich ihn sehe, da freue ich mich deswegen, dass er, ob er auch so behindert ist, immer fröhlich ist. Obwohl vielleicht ihm nicht immer fröhlich auf dem Herzen ist, aber trotzdem. Und heute dieses Zeugnis, ja. Und das ist sehr wichtig, dass wir unsere Abhängigkeit von Gott sehen. Wenn wir das nie sehen, dann sind wir schwach, dann können wir nichts. Aber gerade mit Gott, mit unserem Heiland können wir viel bewirken und Freude im Leben haben und im Kampf beständig sein. Gott segne uns.
Я вообще не готовилась. Aber я так думала, что молитва она дала не только для того, чтобы вот у Бога просить, это хорошо, что такая милость есть. Я думаю, что она дана, чтобы строить отношения с Богом. И даже через молитву человек учится послушанию Богу. Я думаю, это многие, наверное, все-таки испытали и могут сказать «Амин». Второе, я хочу поделиться. Я просто столкнулась с такой ситуацией, и я дала некоторым братьям и сестрам мои переживания, которые меня сильно сейчас тревожат. И я заметила, я никогда на это внимание не обращала, я впервые заметила, что братья мое прошение приняли серьезно. Вот это мне к сердцу было. И я подумала, когда мы даем за кого-то молиться или сами, да, вот кому-то скажем, возьмите, пожалуйста, молитву, и как мы реагируем? Ах, молитва – это так не очень значимая, да зачем, да? И можем отвернуться от человека, который просит об этом помолиться, а мы это считаем за пустяк. А сами в тишине взываем, да, и плачем, взываем, и наши пустяки Богу рассказываем. И третье, о чем хотела сказать, что мне понравилось, как один брат поделился. Он говорит, что он рассказывает про другого брата, что тот брат, у него заболела жена сильно, и он молился. И вот проходит время, и он, как всегда, там, утром, в обед и вечером. А потом слышит такой вопрос. Или Бог говорит к нему, ты не молишься? Он говорит, как я не молюсь? И утром, и в обед, и вечером. Нет, ты не молишься. Ты молился тогда, когда твоя жена болела. Вот это вот молитва. Я думаю, мы когда в тяжелой ситуации, мы молимся много. А когда ситуация проходит, и времени не хватает, и не до Бога.
Ja, liebe Geschwister, liebe Besucher, wir haben heute ein sehr schönes Thema. Wir haben die Kraft des Gebetslebens. Ich dachte so, als ich das gelesen habe, Menschen mit einer Behinderung, die haben doch einen Vorteil. Wir haben so häufig Situationen, in denen wir beten müssen, die wahrscheinlich Menschen, die keine Behinderung haben, gar nicht kommen werden. Wenn, also ich habe das in meinem Leben erlebt, dass ich für Kleinigkeiten beten muss, wo Gesunde es nicht tun müssen. Und so ist man öfter im Gebet vielleicht mit einer Behinderung als Menschen, die keine Behinderung haben. Und das ist ein Vorrecht und das ist schön so. In der Welt ist es bekannt, dass Beten eine Auswirkung hat. Vielleicht nicht bei jedem, aber ein Mediziner und ein Autor, der Dr. Larry Dossey, kommt aus den Vereinigten Staaten, aus Amerika. Und er hat gesagt, er ist sich sicher, dass das Gebet einen Einfluss auf den Heilungsprozess eines kranken Menschen hat. Und wenn die Welt schon weiß, dass Beten Sinn macht, dass Beten hilft, wie viel müssen wir das doch in Anspruch nehmen und es auch wissen und für wahr halten? Aber oft ist das ja so, dass wir beten, aber eigentlich gar nicht so recht glauben wollen und deswegen auch gar nicht eine Gebetserhörung haben. Das Gebetsleben eines Kindes Gottes besteht nicht nur aus Fürbitte. Ganz häufig erleben wir das, dass in Gebeten, und es hat mich heute gefreut, dass es heute in unseren Gebeten nicht ausschließlich so war, aber häufig erlebt man das, dass in Gebeten eine Bitte nach der anderen gereiht wird und der Rest wird komplett vergessen. Es wird vergessen, Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen, ihn zu danken. Es wird nur gebetet. Was ist eigentlich eine Anbetung? Ich dachte, eine Anbetung ist die Bewunderung und das Staunen über Gottes Herrlichkeit, über Gottes Allmacht, sein Wesen, seine Größe, seine Person. Und Danksagung ist, wenn man sich ihm dankbar zeigt für seine Werke, die er getan hat als Schöpfer, wenn man ihm dankt. Und wir erleben es auch sehr häufig, dass man nach Gebetserhörungen Gott dankt für das, was er einem getan hat. Aber danken wir Gott auch allgemein, auch ohne dass er etwas an uns tut, danken wir ihm für sein Wesen. In der Bibel finden wir, dass Gott möchte, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm Dank sagen. In Hebräer 13, Vers 15 lesen wir das ganz deutlich, dass es sein Wille ist, dass es ein Opfer für Gott. Ich möchte diese Stelle lesen, Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ein Opfer des Lobes sollen wir sein. Gott möchte, dass wir ihn verherrlichen. In 1. Chronik 16, 28 und 29 steht, bringt da dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Also wir sehen, ein Gebet eines gläubigen Kindes Gottes ist nicht nur von Bitten geprägt, sondern wir werden aktiv aufgefordert im Wort Gottes, dass wir Gott verherrlichen sollen, dass wir ihn anbeten sollen, dass wir ihn loben sollen. Manchmal fällt es uns doch schwer, wenn wir vielleicht in unserer Not, in unseren Sorgen, die wir so haben, fällt es uns doch manchmal schwer, Gott zu loben. Aber wir werden aktiv dazu aufgefordert, dass wir nicht auf die zeitlichen Nöte blicken sollen und die im Vordergrund stehen sollen, sondern unser geistliches Leben. Ich dachte, ein Sportler, der nimmt sich sehr viel Zeit, zum Beispiel ein Läufer, sag ich mal, oder jemand, der Gewichte hebt, der nimmt sich sehr viel Zeit, diese Fähigkeit auszubauen und zu trainieren. Ich habe gehört, dass manche Sportler bis zu 7-mal 4 Stunden in der Woche trainieren, damit sie diese Fähigkeit ausbauen, verstärken, damit sie dort richtig gut drin sind. Sie wollen Preise gewinnen. Sie wollen, dass sie zu den Besten gehören. Und wie viel Zeit nehmen wir uns für diese Fähigkeit zu beten? Wie viel Zeit nehmen wir uns im Gebet zu stehen und es auszubauen? Man merkt sehr häufig und sehr schnell, wenn jemand, der betet, es häufig tut. Er braucht nicht viele Worte, aber man spürt diese Beziehung zu Gott, dass sie innig ist und dass da dieses Training stattgefunden hat, Gott zu beten, mit ihm zu sprechen. Ich möchte zusammen noch einige Punkte betrachten, und zwar im Hinblick auf die Fürbitte. Wir haben heute viel gehört, dass Gebete erhört werden und dass auch die meisten wahrscheinlich schon eine Gebetserhörung hatten. Aber manchmal kommt es doch vor, dass wir beten und eigentlich zweifeln. Und ich möchte heute anhand des Wortes Gottes ein paar Voraussetzungen betrachten, wie wir erhörlich beten können. Also es ist nicht so, dass wir in ein Gebet gehen und überlegen müssen, erhört Gott oder hört Gott nicht, sondern wir haben die Verheißung, dass wenn wir in seinem Willen beten. Und so gibt es verschiedene Voraussetzungen. Wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen, so können wir mit dieser Verheißung rechnen, dass Gott uns erhört. Die erste Voraussetzung ist, dass wir Kinder Gottes sein müssen. Ich lese dazu Matthäus 7, 7 und 8 und weiter. Matthäus 7. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? In diesem Abschnitt geht es um einen Vergleich. Es geht um den Vergleich zwischen einem Vater und einem Kind. Es steht zwar im ersten Vers, denn jeder, der bittet, empfängt. Aber ich denke, dass es nicht ohne Grund danach dieser Vergleich gibt mit dem Vater und mit dem Sohn. So habe ich das verstanden, dass die Beziehung zwischen einem Vater und einem Kind dargestellt wird, der seinem Kind nichts Böses tun wird. Wenn wir als Kinder Gottes zu unserem Vater kommen und ihn bitten, dann wird er uns das geben. Er wird uns nichts Schlechtes geben. In Johannes 1, Vers 12 steht, dass so viele wie ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Wir sind Kinder Gottes und wir haben diese Verheißung, dass wenn wir unseren Vater bitten, dass er uns erhören wird. Ich möchte die zweite Voraussetzung betrachten. Und zwar ist die Voraussetzung, dass wir viel im Gebet stehen müssen. Es gibt einen Menschen, der mal gesagt hat, viel im Gebet, viel im Himmel, lässig im Gebet, lässig im Wandel vor Gott. Damit wollte dieser Mensch ausdrücken, wenn wir viel beten, dann werden wir uns viel in der Gegenwart Gottes befinden. Wenn wir lässig im Gebet sind, dann werden wir auch im Wandel mit Gott lässig sein. Jemand sagte, willst du einen Christen beschämen, frage ihn nach seinem Gebetsleben. Also wir können anhand des Gebetslebens erkennen, ob jemand regelmäßig in der Gemeinschaft mit Gott steht, ob ihm das wichtig ist, die Beziehung zu Gott. Und wie ich schon sagte, ein regelmäßiges Training im Gebet zeigt, wie gut wir daran sind, wie viel Zeit wir dafür nehmen, uns zu beten. Ein Missionar sagte, es ist besser, 5 Stunden im Gebet zu verbringen, als 1 Stunde aktiv zu arbeiten ohne Gott, also ohne Gebet vorher. Lieber 5 Stunden beten, im Vorfeld, dann klappt der Dienst besser, dann ist das alles gesegneter, als wenn man viel macht, aber ohne Gebet. Also wie ist es, wie viel beten wir, wie viel Zeit nehmen wir uns dafür? Eine weitere Voraussetzung, ich überspringe eine Voraussetzung wegen der Zeit, wir schauen uns aber eine Voraussetzung an, die mir sehr wichtig geworden ist. Und das ist die Voraussetzung, dass wir nach dem Willen Gottes beten sollen. Ich möchte mit uns zusammen 1. Johannes aufschlagen, Kapitel 5. 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Hier steht, wenn wir um seinen Willen gemäß um etwas bitten. Was heißt in Jesu Namen, in seinem Willen zu bitten? Es gibt in der Rechtsprechung, im deutschen Gesetz, gibt es eine Möglichkeit, in dem Namen einer anderen Person etwas zu erledigen. Wenn ich zum Beispiel von einem Arzt einen Brief abholen möchte und ich selber das nicht tun kann und irgendjemand kommt hin und sagt, ich möchte den Brief für David Voth abholen, dann wird die Ärztin fragen, haben Sie die Berechtigung dazu? Kommen Sie in seinem Namen? Und dann muss man so einen Zettel vorlegen, wo drin steht, dass ich damit einverstanden bin, dass ich diese Person hingeschickt habe und sie jetzt in meinem Namen kommt und das abholt. Das heißt, ich gebe dieser Person die Vollmacht, das zu tun, was mein Wunsch ist. Diese Person muss das ausüben, was ich möchte. Also ich rüste sie quasi mit meinem Namen aus und sie kann das in meinem Namen tun und abholen. Wenn ein Kind zum Beispiel zu einem Bäcker kommt und möchte etwas kaufen, dann darf normalerweise der Verkäufer einem Kind das nicht verkaufen, es sei denn, das Kind sagt, ich möchte für meine Eltern das tun. In der Praxis ist das relativ selten der Fall. Aber theoretisch wäre das möglich, dass ein Bäcker einem Kind das nicht verkauft, es sei denn, die Eltern haben dem zugestimmt. Jim Elliot sagte, den Willen Gottes verstehen heißt, in allen Situationen, wo ich Gott gehorsam war, darf ich darauf vertrauen, dass mein Weg, der von ihm gewollt ist, und mein Tun dem Bau seines Reiches dienen. Also wenn wir nach Gottes Willen etwas prüfen wollen, wenn wir etwas um Gottes Willen beten wollen, dann können wir prüfen, würde Gott das an dieser Stelle genauso tun. Es kam mal jemand zu mir und hatte mich gefragt, David, warum betest du eigentlich nicht, dass Gott dir die Behinderung wegnimmt? Er kann es doch. Sag ich doch, Gott kann es, aber es ist nicht sein Wille. Wir haben auch heute gehört, dass Apostel Paulus Gott gebittet hat, dass er ihm diesen Pfahl wegnimmt, dreimal, und Gott gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Es war nicht sein Wille, dass er gesund wird, dass er diese Behinderung oder diese Schwierigkeit wegkriegt. Und deswegen können wir uns immer fragen, würde Gott in dieser Situation genauso handeln? Manchmal, und das steht auch im Wort Gottes, erhört Gott uns nicht, weil wir etwas bitten, um uns in unseren Lüsten zu vergeuden, weil wir an uns denken, weil wir das, was wir denken, dass es gut für uns ist, dass wir es von Gott verlangen, aber gar nicht damit oder daran denken, dass Gott dahinter stehen soll, dass er etwas nicht tut, was er nicht möchte. Und wir uns fragen können, dient mein Wunsch, dient mein Gebet dem Bau Gottes? Ist das, was wir möchten, mit dem, was Gott möchte, stimmt das überein? Eine weitere Voraussetzung, und danach möchte ich schließen, ist, dass wir im Glauben bitten sollen und nicht zweifeln. Wir lesen mehrere Beispiele in der Bibel, zum Beispiel das Wunder mit dem unfruchtbaren Feigenbaum, wo Jesus sagt, dass wir glauben sollen und nicht zweifeln sollen. Wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge. Ganz häufig versuchen wir menschlich zu überlegen und nachzudenken, ist das machbar? Ist das logisch sinnvoll? Könnte es sein, dass es wirklich so eintritt? Aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott andere Möglichkeiten haben. Wir haben ja viele Gebetserhörungen erlebt, in denen Gott geholfen hat und wo vielleicht auch unser Glaube beschämt ist, wo wir vielleicht keinen Glauben hatten und Gott doch geholfen hat. Jesus ist in einer Situation, ist also über seine Jünger ist er sehr traurig und sagt, warum habt ihr so einen kleinen Unglauben? Wir erleben so viele Situationen, in denen wir selbst Gottes Willen erfahren haben und gesehen haben, Gottes Allmacht, Gottes Kraft, seine Nähe haben wir erlebt, haben wir gehört. Und doch ist es ganz häufig, dass wir zweifeln in dem, was wir tun oder um was wir beten. Vielleicht geht das damit einher, dass wir nicht nach Gottes Willen beten. Dass wir vielleicht unser eigenes Wollen, unsere eigenen Wünsche haben wollen und dann zweifeln, weil wir eigentlich im Inneren wissen, dass wir nicht nach Gottes Willen fragen, sondern nach unserem Willen. Und wir möchten einfach nur, dass Gott dieses ausführt. Ja, ich möchte zum Abschluss kommen. Ich denke, dass die Zeit schon vorgeschritten ist. Wir können uns, was das Glaubensleben, das Gebetsleben angeht, als Christen können wir uns immer fragen, was möchte Gott, dass wir tun? Was ist sein Weg, sein Wille für unser Leben? Bete ich, damit es mir gut geht? Oder bete ich, weil ich eine wirkliche Beziehung zu Gott habe? Bin ich auch bereit, Gottes Willen zu tun, wenn er mir nicht passt? Bin ich auch einverstanden mit seinen Wegen, wenn es schwer ist? Oder möchte ich, dass Gott immer das tut, was ich für mich für das Beste sehe? Und bin ich auch bereit, auch mal ein Nein zu akzeptieren? Ich denke, wenn wir erhörlich beten wollen, dann können wir uns noch weitere Punkte in der Bibel anschauen. Es geht darum, dass wir ausdauernd beten sollen, dass wir in Demut bitten sollen, dass wir uns auch bewusst sein sollen, dass wir einen Widersacher haben, der bestrebt ist, unser Gebetsleben zu sabotieren. Der möchte nicht, dass wir beten. Es gibt eine Aussage, dass wenn der Satan sieht, dass wir auf den Knien stehen, dann fängt er an zu zittern und er gibt sich alle Mühe, diesem Gebet ein Ende zu bereiten. Als ich mich auf die Bibel, auf dieses Thema vorbereitet habe, da habe ich gemerkt, wie häufig der Teufel versucht hat, mit anderen Gedanken dem Gebet zu hindern und dass man nicht wirklich beten konnte, dass das wie eine Blockade war und dass er einem Gedanken geschenkt hat, die einen da rausgebracht haben aus diesem Gebet, aus dieser Beziehung, aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Weil der Teufel weiß, wenn er nicht in dem Gebetsleben uns einen Keil reinschlägt, dann hat er verloren. Und ich möchte uns Mut machen, auch in diesem kurzen Wort, dass wir uns wirklich bewusst sind, welche Macht das Gebet hat. Wir müssen natürlich nach dem Wort Gottes beten und nach seinem Willen beten. Aber wir haben dieses Instrument des Gebets, das wir nutzen dürfen und wir sollen es auch nutzen. Und wir können in unserem Leben uns überprüfen, Wie steht's um mein Gebetsleben? Nutze ich es wirklich so, wie Gott es haben möchte? Wir haben wahrscheinlich mehr Zeit als jemand, der viel unterwegs ist, der viel zu tun hat. Wir haben doch wahrscheinlich mehr die Gelegenheit zu beten. Und wollen wir das auch in Anspruch nehmen und auch Gott vertrauen? Und auch wenn das manchmal nicht so kommt, wie wir uns das vorstellen, so können wir uns sicher sein, dass Gott die besten Wege mit uns hat. Amen.